텍스트.
내 Literatur aus Österreich.
Heute in den Texten Powers Traum von Andreas Schindel. Zwischen Horn und Altenburg im niederösterreichischen Waldviertel sollte sie liegen. Und finanziert werden sollte sie aus Subskription und Verkauf eines Wundermittels gegen die Syphilis. Die Stadt im Traume eines gewissen Leopold Power. Geboren 1735 in Altenburg, hochbegabter Sohn eines Bauern und Winkeladvokaten, machte Leopold Power schließlich in Wien als Doktor der Rechte eine gewisse Karriere und starb dennoch verarmt. Seine utopische Stadt wurde nie gebaut. Von seinem Mittel gegen die Syphilis hörte man nie wieder etwas. Und das Crowdfunding musste noch weitere 250 Jahre warten, um abermals erfunden zu werden. Der Wiener Autor Andreas Schindel lässt jedoch dem ehrgeizigen Leopold Power und seiner Traumstadt späte Ehre angedeihen. Aus dem Anfang des Romanprojektes Powers Traum liest Peter Matic.
25. Juli 1751. Die Sonne steht im Zenit, aber das ahnt man heute mehr, als man es sieht. Denn nach den Regenfällen des gestrigen Tages steigt seit dem Morgen aus den Wiesen und Wäldern dichter Dunst auf. Das ganze Becken scheint zu dampfen. Der Himmel ist milchig, das Licht diffus. Der Duft von feuchtem Heu, dunkler Erde und frisch gesägten Brettern liegt über der Ebene. Es herrscht Ruhe ringsumher. Kein Vogelgezwitscher, kein Pferdegewieher, kein Sensensirren, kein Hammerschlag, kein Sägen singen, keine Stimmen. Totenstill liegt der Bauplatz zu Füßen des hölzernen Gerüsts, auf dem Leopold steht, um den Fortschritt der Arbeiten zu prüfen. Jeden Mittag erklimmt er zur Mittagsstunde den Turm. Da und dort glimmt die Glut einer Esse, der Rauch steigt in der stehenden Luft fadenförmig auf. Die Zimmerer und Maurer, die Zeichner und Vermesser, die Pflasterer und Schmiede kennen die Gewohnheit des Bauherrn und wagen nicht, sie zu stören. Ermattet durch die Anstrengung der morgendlichen Arbeit und die Schwüle der mittäglichen Hitze, ruhen um diese Zeit die Lehrlinge, Gesellen und Meister unter ihresgleichen. Sie wissen, dass sie ausgewählt wurden, weil sie die Ersten ihrer Zunft, die Spitzen ihrer Gilde sind. Denn es erfordert die Besten, um das Werk zu verwirklichen, das dieser Bauherr ersonnen hat. Leopolds Blick geht zuerst nach Nordosten. Schnurgerade verläuft die Achse jener Straße, die zum Tor des Nordwindes führen soll. 3 Meilen in Richtung Horn und weiter bis Retz und Znaim. Hier kommen die Arbeiten gut voran. Auch das Gelände in den jeweils anschließenden Sektoren ist in einem Maß planiert worden, das darauf hoffen lässt, dass der Untergrund für die Fundamente der Straßen und Plätze, der Kirchen und Häuser vor dem Herbst ausreichend befestigt werden kann. Die Fortsetzung der Via Aquilonis in südöstlicher Richtung, wo Altenburg liegt, wird den Namen Via Africana tragen. Sie ist im Augenblick aber noch eher eine Ahnung. Der in diesem Bereich tätige Bautrupp ist in den vergangenen Wochen langsamer vorangekommen als jener im nördlichen Abschnitt. Allerdings muss man in Rechnung stellen, dass das Gelände hier ungleich schwieriger ist. Um das Bett für die südöstliche Hauptstraße und die Gebäude der angrenzenden Viertel herum bauen zu können, müssen noch einige Hügel abgetragen und wohl ebenso viele Senken aufgeschüttet werden. Vielleicht wird es erforderlich sein, im Süden mehr Taglöhner für das Fällen der Bäume und das Kupieren der Kuppen einzustellen, überlegt der junge Mann, der sich nun weit über die Brüstung der obersten Plattform hinauslehnt. Das diesige Zwielicht schmerzt in den Augen. Er muss ein paar Mal blinzeln und mit dem Handrücken über die Lider fahren, um besser sehen zu können. Am zügigsten schreiten die Arbeiten entlang der Ost-West-Achse voran. Die Via Orientalis und ihre westliche Fortsetzung, die Via Occidentalis, sind bereits fast vollständig gepflastert, die Quellen und Bäche in ihrem Verlauf gefasst, die Brunnen gemauert und die Abwasserkanäle gezogen. Leopold blickt auf den Plan, wendet sich nach links und schaut nach Osten. Dort, wo das Tor zur aufgehenden Sonne die Verbindung der Stadt nach Eggenburg markieren soll, hat man bereits begonnen, die Stämme für das Gerüst der Bogenkonstruktion abzuladen. Entsprechend der alten Tradition der Baumeister hat er angeordnet, dass der Grundstein zu seiner Stadt im Nordosten gelegt wird, und zwar an der Stelle, wo die Sonne am Morgen des 15. November, dem Tag des heiligen Leopold, über den herbstlichen Horizont steigt. Demnächst wird dort die Porta Orientalis, das prächtigste der Stadttore, in die Höhe wachsen. 8 Tore soll es geben. 8, die Zahl der alten Griechen, die mit Hilfe der Spitzen der ausgestreckten Langfinger zählten. 8, die Zahl der Wandelsterne, die Zahl des glücklichen Neubeginns, die Zahl der Taufe und der Auferstehung. 8, die Zahl der Endlichkeit. Ein imposantes Bauwerk soll das Tor werden, das stets offen stehen soll. Unbefestigt und unbewacht, erhaben und einladend, so soll es, wie seine 7 Geschwister, niemanden ein- und keinen aussperren. Das Tor soll die Bewohner der Stadt und die Menschen ihrer Umgebung miteinander verbinden. Der Austausch von Gedanken soll ebenso gefördert werden wie der von Waren. Denn hinter der Endlichkeit der Zahl 8 liegt die 9, die neue Zahl. Die Zahl, die den Horizont erweitert, die den Blick freimacht auf die Unendlichkeit. 8 Tore also muss seine Stadt haben, und kreisförmig muss sie sein, wie eine ideale Insel. Denn der Kreis, das ist Pi, und Pi ist die Unendlichkeit schlechthin. Und unendlich soll die Geschichte dieser Stadt sein. Sie soll den Beginn eines nicht endenden Zeitalters markieren, einer Epoche der Menschlichkeit und des Mitgefühls. Und diese Stadt soll den ewigen Ruhm ihres Erbauers begründen. Leopold sieht sich durch die breiten, sternförmig aufeinander zulaufenden Straßen gehen, an deren Kreuzungspunkt er den Aussichtsturm errichten hat lassen, von dem aus er jetzt den Fortgang der Bauarbeiten prüft. Hier wird das Zentrum seiner Stadt entstehen, das Forum Cretense, ein Ort der Zusammenkunft, des Handels mit exquisiten Spezereien aus aller Herren Länder, ebenso wie mit erlesenen Gedanken aus allen Denkschulen der Welt. Raum soll es hier geben und Licht, denn große Ideen können nur gedeihen, wenn sie Platz haben, um sich zu entfalten. Und das Licht der Aufklärung soll die Krönung dieser Gedankengebäude bewirken. Leopold weiß, dass solide Kenntnisse des Lateinischen, der Arithmetik und der Philosophie die Grundlage allen neuen Denkens sind, aber er ahnt auch, dass neue Entdeckungen und Erfindungen nur dann möglich sind, wenn man die Enge und Dunkelheit des Klassenzimmers hinter sich lässt, wo sie gelehrt werden. Oft genug haben ihn Pater Cajetans engstirnige Ermahnungen zu mehr Fleiß beim Repetieren der lateinischen Konjugationen aus seinen Träumen gerissen, in denen er über das sonnendurchflutete Forum Romanum schlenderte oder im Tempel der Athene sein Opfer darbringen wollte. Immer wieder war er in der Geometriestunde des Pater Anselm von seinen derben und dumpfen Mitschülern mit Knüffen in die nach Hirseeintopf und Bohnensuppe stinkende Wirklichkeit des Klassenzimmers zurückgeholt worden, wenn er im Begriff war, eine exakte Spiegelung des Parallelogramms zu konstruieren. Und häufig war die kurze Stunde der nachmittäglichen Freizeit, die er mit dem Zier- und Küchengärtner des Stiftes zwischen dessen Blumen und Kräutern zu verbringen liebte, vorbei, bevor er vom Gärtner auf alle seine Fragen eine befriedigende Antwort erhalten hatte. Zum Wohl der Menschen seiner Stadt und des ganzen Erdkreises will er in ihr jene Männer um sich scharen, die in der Lage sein werden, den Hunger und die Pest, die Armut und den Aussatz, die Dummheit und die Krätze zu besiegen. Zur einfachen Auffindung eines jeden Gebäudes hat sich Leopold ein System bestehend aus dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Stadtviertels, einer römischen Ziffer für den entsprechenden Kreissektor und einer zentrifugal fortlaufenden Verteilung der Konskriptionsnummern mittels arabischer Zahlen erdacht. Es wird also genügen zu sagen, dass man im chinesischen Viertel im Haus römisch 8-15 zu Hause ist oder arbeitet, um jeden Bürger der Stadt eindeutig die Stelle zu bezeichnen, an der man seine Wohnung oder sein Geschäft hat. Während Leopold in die Weite der unter ihm liegenden Ebene starrt, meint er in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt bereits das Gewirr der Stimmen ihrer aus allen Teilen der Welt stammenden Einwohner zu hören. Doch der Erschaffer dieser Stadt ahnt, dass es zum Gelingen seines Vorhabens einer gewissen ordnenden Hand bedarf. Seine Stadt wird eine eigene Verfassung benötigen. Diese zu entwerfen, wird in den kommenden Jahren eine der vordringlichsten Aufgaben ihres Gründers und Erbauers sein. Einer der Grundsätze dieser zukünftigen Konstitution wird jedenfalls darin zu bestehen haben, dass keinem ihrer Bürger mehr Rechte eingeräumt werden sollen als irgendeinem anderen. Und größere Fähigkeiten sollten den Einwohnern nur größere Pflichten auferlegen. Um den Fortbestand und das Gedeihen dieser idealen Siedlung über die Jahrhunderte zu sichern, wird es darüber hinaus einer den Unwägbarkeiten der Zeiten trotzenden finanziellen Einnahmequelle bedürfen. Die Bürger der Stadt werden demnach über etwas Einzigartiges verfügen müssen, das die übrige Welt sehen oder haben möchte, das sie fortwährend brauchen wird. Eine Art von Jungbrunnen, eine Quintessenz. Ein Arkanum. Eine plötzlich einsetzende Änderung der Szenerie, zuerst kaum wahrgenommen, bringt Leopold wieder zurück in die Wirklichkeit dieses schwülen Sommertages. Die bis dahin wie eine undurchdringliche Membran wirkenden Dunstschleier werden von der Kraft der hochstehenden Sonne geteilt und durchdrungen, so dass sich plötzlich die Konturen der Gegenstände und Personen rings um den Beobachtungsturm scharf gegen ihre Umgebung abgrenzen. War die Gegend die längste Zeit im milchige Trübe getaucht, wirken die Dinge und Personen mit einem Mal wie frisch gewaschen oder frisch lackiert. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass die Sonne ein kleines Stück nach Westen gewandert ist und allem, worauf ihr Licht nun unvermindert trifft, einen schmalen Schatten verleiht. Die Augen tränen, Leopold muss sie schließen. Als er sie wieder öffnet, liegt er im duftenden Gras. Nur langsam wird dem Jüngling bewusst, was geschehen ist. Er muss hier auf der Wiese im Schatten der Hainbuchen beim Lesen eingeschlafen sein. Eigentlich wollte Leopold am Weg von Horn, wo er das Piaristengymnasium, die Schola Hornana, besucht, zum Hof seines Vaters in Altenburg nur kurz ausruhen. Aber die drückende Hitze hat sich bleiern auf seine Lider gelegt. Und die Reste des heutigen Lateinunterrichts dürften mit den Gedanken des Thomas Morus, in dessen Utopia er seit Wochen liest, eine eigenartige Traumhochzeit gefeiert haben. Was hatte er da nicht alles zusammengeträumt? Er, der Erdenker und Erbauer seiner eigenen Stadt? 8 Tore, ein kreisrunder Aufriss, schachbrettartig und diagonal verlaufende Straßenzüge? Bürger aus aller Herren Länder, die gleichberechtigt und friedlich zusammenleben? Wenn das der Vater wüsste. Tadeln würde er seinen erstgeborenen Sohn oder noch schlimmer auslachen. Beim Vater heißt es stets parieren und repetieren. Sputen muss man sich bei ihm und spuren. Bei der Mutter wäre sein Traum gut aufgehoben gewesen. Ihr hatte man solche Gedanken und Gespinste anvertrauen können. Sie, die nie eine Schule betreten hatte, hatte doch über einen weit offeneren Geist verfügt als ihr Mann, der größte Bauer der Gegend und Dorfrichter von Altenburg. Der Bub, dessen schnelle Auffassungsgabe dem Dorflehrer bald aufgefallen war, war dem Patres in Horn anempfohlen worden und hatte einen freien Platz im Gymnasium bekommen. Und er will später hinaus aus Altenburg, hinaus aus Horn, fort aus der Provinz, in die Haupt- und Residenzstadt will er. Auf die Universität will er. Ein richtiger Doktor der Rechte will er werden. Nicht so ein Winkeladvokat und Beutelschneider wie sein Vater. Die Mutter hatte immer an ihren Sohn geglaubt. Ihr war es gleichgültig gewesen, dass er von kleinem Wuchs war, dass sein Kinn so weit aus dem Gesicht sprang und nach oben zeigte, dass es beinahe die Nasenspitze zu berühren schien. Sie hatte sich nie darüber lustig gemacht, dass ihr Sohn, wenn er aufgeregt war, beim Reden ganze Wörter und halbe Sätze verschluckte. Warum hatte sie der Herrgott so früh zu sich geholt? Im 36. Jahr ihres Alters war sie gestorben. Leopold kann bis heute nicht verstehen, warum. Er ist damals ein Knabe von 11 Jahren gewesen. Eines Tages hatte die Mutter auf der Nase rotbraune Knoten bekommen, die aufgebrochen waren. Auf einem Auge war sie blind geworden und immer wieder hatte sie Schmerzen in der Brust gehabt. 3 Tage nach dem Festtag der Heiligen Drei Könige, am 9. Jänner Anno Domini 1747, war Maria Paur, geborene Eisenhauer, beim Stubenkehren hingestürzt und tot liegen geblieben. Von Unkeuschheit ist bald getuschelt worden und von der spanischen Krankheit. Aber niemand, den Leopold deswegen fragte, konnte oder wollte ihm etwas über die schlimme Krankheit seiner Mutter sagen. So kam es, dass der schmächtige Bub bald jeden verdrosch, der den Namen seiner Mutter mit einer Schande beschmutzte, deren Ursache Leopold nicht verstehen konnte. Gerade heute hat der Schlosser Julius eine tüchtige Tracht Prügel einstecken müssen. Er hat den anderen Buben, die sich nach der Katechismusstunde am Schulhof versammelt haben, erzählt, dass wohl der bekannte Geiz des alten Power am Tod seines Weibes mitschuld sei. Wahrscheinlich hat er beim Bader das Geld für die Sublimatinjektionen sparen wollen. Dabei hat der Julius gerade so laut gesprochen, dass Leopold, der wie immer etwas abseits gestanden ist, nicht nur sein schiefes Grinsen sehen, sondern auch seine schmähenden Worte hören musste. Bei der folgenden Rauferei ist weder ihm noch seinem Peiniger einer der Burschen beigestanden. Ihm hilft nie jemand, aber es stellt sich auch keiner offen gegen den Sohn des Dorfrichters. Jedenfalls hat sich der Julius eine blutige Nase geholt, bevor die Streithähne von den Patres getrennt worden sind. Nun fällt Leopolds Blick auf die zerrissene Hose und das zerschundene Knie, das aus dem Loch hervorlugt. Das gibt wieder ein paar Hiebe mit dem Rohrstock, denkt er sich, und schaut, dass er auf die Beine und endlich nach Hause kommt.
Powers Traum. Aus Andreas Schindels bis jetzt unveröffentlichtem Romanmanuskript über einen utopischen Stadtentwurf im 18. Jahrhundert las Peter Matic. Redaktion Edith Ulla Gasser. Vom selben Autor sind bereits erschienen Das Land zwischen den Gedankenstrichen, neues Nachdenkbuch für Österreicher sowie Korvettenkapitän und Mundwäscherin, was man in Wien einmal werden konnte. Ö1 können Sie auch 7 Tage lang online nachhören unter oe1.orf.at.